Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Servus und grüß Gott. Hier bei Buzzer Beat heute, wir sind euch noch eine Preview schuldig geblieben. Und zwar die der Bayern Basketballer, die sind ja Montag in die Saison gestartet. Gegen die Hamburg Towers mit einem sehr deftigen Sieg direkt gestartet. Und da habe ich mir wieder Unterstützung von Fabi geholt. Nicht nur WM-Experte, sondern auch in der BBL ganz vorne mit dabei. Fabi, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ganz fix, fangen wir mal an. Was sind denn deine Eindrücke von den ersten beiden Spielen? Das war jetzt noch nicht mega aussagekräftig. Es waren ja ziemlich dominante Bayern-Siege, auch in der Euroleague gegen Mailand. Gestern am Donnerstag. Und ja, ich meine, richtiger Gradmesser war es bisher ja noch nicht, oder? Sind wir mal ehrlich.
Also das Spiel gegen Hamburg war auf jeden Fall gar kein Gradmesser, weil Hamburg Aufstieg in die BBL, erstes BBL-Spiel überhaupt. Vor allem auch, also der Kader ist einigermaßen gleich geblieben zur Vorsaison, zur Pro-A-Saison, sprich viele Zweitligaspieler, einige Spieler noch komplett ohne Erfahrung in der BBL. Und dass es dann am Ende so deutlich wird, hat wahrscheinlich auch niemand vermutet.
Ja, es war echt wahnsinnig. Aber was war das denn teilweise? Was, viermal so viele Punkte wie der HSV irgendwie? Oder wie der HSV, sag ich schon. Schau, das färbt schon ab, wie die Hamburg Towers, meine ich. Also es war ja wirklich teilweise echt eine richtige Machtdemonstration. Das war ja echt Wahnsinn.
Absolut. Im Prinzip, das Spiel war spätestens im zweiten Viertel schon entschieden eigentlich. Ja. Ich kann mich erinnern an den Zeitpunkt kurz vor Ende des dritten Viertels, stand es 90-30 für die Bayern, also das ist mehr als ein Klassenunterschied eigentlich. Und also das Spiel war definitiv kein Gradmesser. Was allerdings eher noch als Gradmesser oder was man schon sagen kann, das war ein Gradmesser, war das Spiel gestern Abend, also wir zeichnen heute hier am Freitag auf, gestern Abend, also am Donnerstagabend, war das erste Euroleague-Spiel für die Bayern, und zwar ein Heimspiel gegen Emporio Armani Mailand, glaube ich, heißen sie immer noch. Das haben sie gewonnen. Ich glaube, hinten raus so mit 14, 15 Punkten Unterschied. Und das war schon ein erstes Ausrufezeichen der Bayern auch Richtung Konkurrenz in der EuroLeague. Hey, dieses Jahr greifen wir richtig an. Dieses Jahr greifen wir die Top 8 an, was ja noch gar keinem deutschen Team gelungen ist. Und sie haben wirklich gestern schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Klar, Mailand auch noch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Luis Cola zum Beispiel ist dabei von den Argentiniern, der ist kurzfristig dazugekommen. Sergio Rodriguez haben sie gehabt.
Das ist eine Wahnsinnsverpflichtung eigentlich.
Wahnsinns, für Mailand. Also Wahnsinnsverpflichtung.
Deshalb hätte ich auch eigentlich gar nicht gedacht, dass es wirklich so. Ich meine, auch gerade auch bei Bayern muss man ja davon ausgehen, dass sie halt im ersten Spiel oder auch dann im ersten Euroleague-Spiel sich noch ein bisschen, ja, vielleicht auch finden müssen, die ganzen Neuen, über die wir gleich natürlich noch ausführlich sprechen, integrieren müssen und so. Und dafür sah es nicht schlecht aus. Ich meine, Mailand auch, gecoacht von Ettore Messina, das ist langjähriger Spurs Assistant, also das ist auch niemand, wo man jetzt irgendwie sagt, das ist Laufkundschaft oder so, oder das ist sicherlich jemand, der sehr viel vom Basketball versteht, aber fürs erste Spiel auf jeden Fall sehr ordentlich gemacht.
Auf jeden Fall, also und die Leistungsträger, vor allem aus dem letzten Jahr, also mit Cedovic, mit Lucic, voll da gewesen. Ich glaube, gestern beide auch die Topscorer gewesen bei den Bayern. Dazu Monroe, der halt auch, das hat man gegen Hamburg schon gesehen, aber das war auch klar, aber vor allem gestern auch wirklich angedeutet hat, was für ein Potenzial in ihm steckt in Europa, nämlich einfach aus dem Post raus, wenn er gedoppelt wird, kreieren. Er ist ein unfassbar guter Passgeber. Hat er beim Debüt gegen Hamburg, hat er 5 Assists, gestern glaube ich, hat er auch 4 oder 5. Also da haben sich die Bayern einen richtig guten Spielmacher eigentlich auch unter dem Korb im Post geangelt. Und Maodolo hat gestern nach dem Spiel gesagt, dass sie selber noch nicht genau so wussten, wo sie stehen. Jetzt wissen sie, sie haben Mailand geschlagen und sie sind auf jeden Fall in Europa ein Team, was man Richtung Playoffs auf dem Zettel haben muss.
Und ich meine, es muss ja auch der Anspruch sein, es war ja dann eigentlich letztes Jahr schon so, wo sie ja in die Saison gegangen sind, noch ein bisschen mehr mit, ja, man will sich jetzt etablieren in der Euroleague, wo sie jetzt aber, glaube ich, noch nicht so sehr dieses konkrete Ziel hat mit, okay, wir müssen halt unter die besten 8 kommen. Aber als es dann die Saison immer weiter fortgeschritten ist und sie halt sich in diesem Bereich bewegt haben, und sie waren ja auch eigentlich ja wirklich bis zum Schluss in diesem Playoff-Rennen irgendwo drin, klar, dann ja, hat es halt in 2, 3 Spielen eben nicht gereicht. Aber es war auch wirklich eine Enttäuschung zu spüren. Also auch, man hat es ja auch von den Spielern gehört, von dem Danilo Bartel, der wirklich gesagt hat, so, ja, am Anfang haben wir halt in der Euroleague geguckt, dass wir halt bestehen können, einfach wollten zeigen, dass wir hier mithalten können. Und dann war aber natürlich auch diese Enttäuschung da, als sie es dann eben nicht diesen finalen Schritt gemacht haben. Und ich glaube, dass dieses Jahr ist diese Zielsetzung halt absolut zu sagen, okay, wir wollen eben als erstes deutsche Team, wie du auch schon gesagt hast, endlich mal weiterkommen in der Euroleague und da halt wirklich auch ja, einfach eine richtige Duftmarke so hinterlassen. Halt nicht nur so, ja, klar, wir können schon mal ein Spiel gewinnen, aber gegen die ganz Großen reicht es dann nicht. Ja, sondern da halt wirklich sich anzumelden und halt auch, klar, so eine Dominanz wie in der Liga werden wir da nicht sehen, aber halt, ja, sich eben immer mehr zu etablieren. Und ja, du hast eben schon Monroe vorweggenommen gerade. Fangen wir gleich mal mit dem Elch an eben, mit dem, was er bringen kann für die Bayern. Und ich glaube, ja, was jetzt wirklich auch nochmal überraschend war, oder zumindest für mich überraschend war jetzt nach den ersten zwei Spielen, wie gesagt, muss man natürlich auch noch ein bisschen abwarten, aber diese Spielmacherqualitäten, die er halt gezeigt hat, und dass er wirklich eigentlich wie ein, das ist ja sonst eigentlich was eigentlich europäischen, oder was wir auch gerade sehen von dem Jokic in der NBA, ja, von diesen europäischen Big Men, gerne diesen osteuropäischen Big Men, die da top ausgebildet sind, dass die halt viel passen, am High Post stehen, von da wirklich das Spiel halt auch machen, ja, also das ist ja schon auch heutzutage immer noch bemerkenswert, wenn du da halt einen Typen hast mit, also ein Seven-Footer, der halt wirklich Pässe spielt wie ein Point Guard, der das Spiel leitet. Und hast du das so kommen sehen bei ihm?
Jein. Also ich wusste schon aus seinen NBA-Zeiten, hat er insgesamt 632 NBA-Spiele gemacht für 6 verschiedene Teams. Und da hat er auch immer mal wieder aufblitzen lassen, und dass er einfach ein extrem guter Passer ist. Ich glaube, er hatte auch zu seinen besten Saisons über 3 Assists im Schnitt, was für NBA-Verhältnisse für einen Center jetzt schon wirklich eigentlich schon sehr viel ist. Und er ist bei den Bayern deswegen auch als Passgeber so wichtig, weil die Bayern auf Point Guard aktuell ein bisschen dünn besetzt sind. Sie haben Maudolo und sie haben DeMarcus Nelson neu dazugeholt, französischer Finals-MVP aus dem letzten Jahr. Und TJ Bray, der aus Vechta kam, der fehlt bis zum Ende des Jahres. Der kommt erst wieder 2020 dazu, so wie es aussieht. Und deswegen, ja, war, glaube ich, auch der Fokus in der Vorbereitung. Monroe hat ja komplett die Vorbereitung mitgemacht bei den Bayern. Darauf, dass Monroe vor allem als Spielmacher auch gefragt ist. Lo war bei der WM, der konnte große Teile der Vorbereitung nicht mitmachen. Der Marcus Nelson ist erst relativ spät verpflichtet worden. Sprich, ich war jetzt nicht dabei beim Bayern-Trainingslager, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Dejan Radonjić, der Coach der Bayern, gedacht hat, hey, okay, wir setzen nicht nur auf Greg Monroe als Postwaffe, als rein Zerstörer unterm Ring, als reine Scoring-Option unter dem Korb, sondern vor allem auch als jemanden, der seine Mitspieler in Szene setzt. Und man hat es gegen Hamburg gesehen, man hat es gegen Mailand gesehen. Es gibt auch einige Spielzüge, die für ihn gelaufen werden. Dann kriegt er den Ball unten im Lowpost und es gibt sehr viel Bewegung abseits des Balles und es werden Off-Ball-Screens gestellt, es werden Flare-Screens gestellt, sprich Spieler abseits des Balls werden durch Blocken freigemacht. Und wenn Monroe dann, und das ist in den meisten Fällen der Fall, gedoppelt wird, sprich, wenn er 2 Gegenspieler auf sich zieht, dann verstehen es die Bayern eigentlich schon ganz gut, der eine Spieler, der im Team frei wird, dass der dann einen möglichst kurzen Weg zu Monroe hat und Monroe dann wirklich den Pass durchstecken kann. Es ist oft so, dass Monroe häufig auf den Point Guard, also auf Lo oder auf Nelson durchgesteckt hat. Das klappt schon ganz gut, das Zusammenspiel. Und also er ist offensiv eine extreme Waffe. Und jetzt kommen wir zu seinen Schwächen, und das ist so ein bisschen die Defensive. Also er ist im Rebounding ist er ein absoluter Büffel unterm Korb, da streckt er seinen Hintern raus und da kommt eigentlich keiner so richtig dann ran, auch durch seine Länge einfach, erst 2,13 Meter, erst ein Seven-Footer. Wo er aber seine Schwächen hat, und das hat Mailand gestern vor allem im ersten Viertel auch so ein bisschen, ja, schon offengelegt, das ist einfach die Pick-and-Roll-Verteidigung, wo er noch, oder was ist noch, das war in der NBA auch so eine große Schwäche, er ist ein bisschen langsam auf den Beinen, vor allem die laterale Schnelligkeit und die Reaktionsschnelligkeit, da hat er Schwierigkeiten, auch in Europa, Es wurde jetzt gestern noch nicht ganz offengelegt von Mailand. Es wurde teilweise offengelegt. Aber da werden die Bayern mit Sicherheit auch Probleme bekommen, wenn Monroe auf dem Court ist. Auf der anderen Seite, sie haben wiederum gut nachgelegt. Sie haben mit Lesor verstärkt. Sie haben Radosevic aus dem letzten Jahr gehalten, die beide ja eher am defensiven Ende ihre Stärken haben, sage ich mal. Und deswegen kann man da Monroe auch mal, wenn er eine Verschnaufpause braucht, wunderbar ersetzen. Und vor allem defensiv wird das eigentlich kein, also werden die Bayern dadurch sogar eher noch besser, wenn er auf der Bank sitzt.
Ja, aber ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, ich meine, Greg Monroe war ja auch, selbst als er voll im Saft stand in der NBA, war er ja wirklich auch nie ein Typ, der so krass über die Athletik gekommen ist. Das war ja auch zu dieser Zeit, als Detroit noch so ein bisschen auf diese Twin-Tower-Option gesetzt hat mit ihm und halt einem noch jüngeren Andrew Drummond. Da war das ja auch, Drummond war halt dieser athletische Typ, ja, dieser Freak, der halt auch den Ring beschützt. Und Monroe war ja jetzt auch nie ein Shotblocker in der NBA. Und ich glaube, klar, in der BBL wird er das bis zu einem gewissen Grad noch machen können. Ich glaube halt auch gerade, dass er vor allem auf, also vor allem in Deutschland halt gut funktionieren wird, weil er halt ein Top-Rebounder ist, weil er auch immer noch mit seinen Post-Moves, glaube ich, halt Offense auch kreieren kann. Ja, ist jetzt sicherlich weder bei der Pick-and-Roll-Defense noch bei der Offense vielleicht die allererste Option, weil er halt, weil ihm halt diese Athletik so ein bisschen abgeht, hast du auch schon Matthias Lesor genannt, der da wesentlich, ja, wesentlich besser ist, wesentlich schneller auf den Beinen, dafür vielleicht nicht so ausgereift im Post ist. Ja, aber man darf, finde ich, auch nicht vergessen, dass ein Andrew Drummond, der wirklich auch ein gestandener NBA-Spieler war, ja, 16 und 10 aufgelegt zu seinen besten Zeiten, ja, auch durchaus einen großen Deal unterschrieben damals, ja, bis es halt dann in der NBA nicht mehr so geklappt hat. Ich meine, zuletzt war er noch in Philadelphia, hat aber nur 3 Spiele gemacht, beziehungsweise war in
er war in Toronto noch genau, letztes Toronto Jahr.
Ich bin auch noch, Boston auch noch, genau, Boston nämlich auch noch.
Ja, ich, ja, weißt du, also, Fun Fact an der Stelle, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist so, wenn du bei einem NBA-Team, Toronto ist ja Meister geworden letztes Jahr, und wenn du in der Saison, glaube ich, bei einem NBA-Team gespielt hast und selbst wenn du nicht bis zum Ende da warst, ich glaube, du kriegst immer noch deinen Meisterschaftsring.
Ich glaube, sie gucken, ich glaube, sie wägen so ein bisschen ab. Also ich glaube, es ist nicht ganz sicher. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist... Ah.
Also ich meine, ich weiß nicht, in der Vergangenheit, ich weiß leider, ich kann dir den Spieler nicht mehr sagen, aber ich glaube, in der Vergangenheit war es auch irgendwie so, Spieler X war bei einem Team, ich glaube, damals bei den Cavs oder so, und hat nur zu Saisonbeginn da gespielt oder ein paar Spiele halt gemacht, war dann in den Playoffs und dann bei der Meisterschaft nicht mehr im Kader. Aber ich glaube, der hat dann im Nachhinein trotzdem noch seinen Ring bekommen. Also das wäre mal spannend zu sehen, ob vielleicht Greg Monroe auch noch seinen Championship-Ring irgendwann aus Toronto bekommt, per Post oder so. Müssen wir nachhaken. Wir bleiben dran.
Ich muss man da auf jeden Fall mal fragen. Ja, da hast du recht. Wie gesagt, ich glaube, es ist halt tatsächlich so im Ermessen des Teams halt, dass sie halt sagen, okay, dass es halt durchaus mal sein kann. Weil es gibt ja, da hast du recht, mir fällt jetzt auch leider kein konkreter ein tatsächlich. Aber es kann durchaus mal sein, eben, dass halt Jungs oder halt, ja, so ein bisschen auch, ich meine, auch sind wir mal ehrlich, auch ein James Jones oder so, bei den Cavs, bei den letzten Meisterschaftsruns, der hat ja auch nicht mehr gespielt. Also er war zwar bis zum Schluss im Team, aber es war ja auch eher so, ja, man gibt halt Ring, weil sie, oder man schenkt ihnen halt noch einen Ring quasi so aus, ja, Dankbarkeit. Müssen wir mal gucken, ob er es noch sieht, aber er ist ja sicherlich auch fokussiert darauf, mit den Bayern neue Silberware zu gewinnen irgendwo.
Absolut.
Was ich mich jetzt bei ihm so ein bisschen frage, oder was ich mir gefragt habe, er war ja so ein bisschen auch, ja, vielleicht Opfer der Umstände in der NBA, weil sich halt eben das Spiel genau zu der Zeit, wo er dann auch, ja, so seinen Karrierehöhepunkt hatte, so krass verändert hat, halt wirklich dahingehend, Twin Towers sowieso nicht mehr, also diese Nummer mit ihm irgendwie dann auf Power Forward oder so, keine Chance mehr, was er ja am Anfang durchaus auch manchmal gespielt hat. Und auf Center wurde es halt auch schwierig, ja, dadurch, dass er halt ja kein großartiger Werfer ist, der den Ring nicht beschützen kann. Und glaubst du, er war wirklich, also glaubst du, es lag wirklich ja halt nur daran, dass sich das Spiel in der NBA so krass verändert hat? Oder war es bei ihm jetzt halt wirklich so, okay, NBA gar keine Chance mehr? Da muss jetzt dieser Schritt nach Europa kommen. Also für ihn als Spieler mit seiner Spielweise.
Er war zu, also kurze Antwort, er war zu 100% Opfer der aktuellen Entwicklung des Basketballs, nicht nur in der NBA, sondern auch in gewisser Art und Weise in Europa. In Europa merkt man ja auch, so langsam das Spiel wird immer schneller und es ist viel über Athletik, also auch jetzt in Europa auch, was die ganzen, wenn man sich die ganzen EuroLeague-Teams anschaut, das wird alles immer athletischer, das ganze Spiel. Es geht viel mehr noch hin und her als noch vor 10, 20 Jahren. Und ja, Monroe hat in der NBA einfach keinen Platz mehr gehabt als absoluter Brecher da unterm Korb, der seine Post-Moves hat. Ja, es gibt auch mal, ich weiß nicht genau, wer diese Statistiken, es gibt ja diese Advanced Stats auch in der NBA und die belegen, dass der Postwurf der ineffektivste Wurf ist, den man eigentlich nehmen kann. Und ja, dadurch auch, dass einfach diese Center-Typen, die du früher hattest mit einem Hakeem Olajuwon, mit einem ganz früher noch Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, die gibt es ja jetzt in der Form auch nicht mehr, dieses Skill-Center. Die meisten Center, wenn sie einen Skill haben, dann werfen sie. Oder sie sind sie agieren aus dem Pip-and-Pop oder sie sind athletisch. Und Monroe kann ja weder den Dreier nehmen. Ich habe ihn gesehen, er nimmt ein paar Dreier im Training, allerdings europäische Dreier. NBA-Dreierlinie ist ja vor allem an der Spitze nochmal einen Tick weiter weg als in Europa. Er hat keinen wirklichen Wurf. Höchstens aus der Mitteldistanz ja, mal.
Ein bisschen
was. Aber ansonsten von der Dreierlinie kein Wurf. Und er hat dann einfach defensiv Schwächen, die vor allem in der NBA dich halt töten. Weil wenn du dir jetzt einen normalen NBA-Center anschaust, auch das sind so typische Rimrunner, die oft auch ja, von Korb zu Korb laufen, rebounden müssen und Alley-Oops abschließen müssen. Wir haben schon die Athletik thematisiert, das die hat er auch nicht.
Also
das konnte er auch nicht. Ja. Dafür haben ihn die Bayern auch nicht geholt. Ihm tut einfach dieses Spiel in Europa tut ihm einfach gut. Es liegt ihm einfach mehr, weil der Basketball in Europa, auch wenn er schneller geworden ist, immer noch sehr systemlastig ist. Sprich, eine Set-Play-Offense, strukturierter Angriff. Und da hat er wirklich seine Stärken, seine größten Stärken. Eben als Scorer oder als Spielmacher aus dem Post raus. Und deswegen, er hat in der NBA keinen Platz mehr gehabt, weil sich das Spiel verändert hat und sich leider auch von ihm abgewandt hat, auf eine gewisse Art und Weise das Spiel. Aber er wird seinen Stempel dem europäischen Spiel aufdrücken können, weil dafür sind einfach seine Qualitäten zu gut. Und er wird das Bayern-Spiel prägen in diesem Jahr und schauen wir mal, wie es läuft, vielleicht sogar auch noch darüber hinaus.
Aber da dann trotzdem die Frage, also wir sind uns einig, dass seine Spielweise halt gut nach Europa passt und auch in der BBL halt, er wird wirklich dominieren können. Er hat, okay, wie gesagt, da wieder die Towers jetzt nicht überbewerten. Für die war das auch ein hartes Brett einfach, da reinzukommen und direkt ihn vor der Brust zu haben. Aber ich glaube, in der Euroleague könnte er Probleme haben, eben halt aufgrund dieser mangelnden Athletik. Ich glaube, dass er da halt gegen so manche Big Men. Ich glaube, wie gesagt, am Rebounding wird er einiges machen. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt letztes Jahr. Da stand ja auch Devin Booker so ein bisschen in der Kritik, dass man halt gesagt hat, okay, er ist super offensiv, er bringt die Athletik, aber Rebound nicht gut genug. Aber jetzt fehlt ihm halt wieder diese Athletik. Obwohl man jetzt halt das Rebounding quasi hat. Also glaubst du, Monroe kann wirklich in diesen Euroleague-Spitzenduellen gegen die Creme de la Creme unterm Korb auch seinen Stempel so bringen oder den Stempel so aufdrücken wie in der BBL?
Das glaube ich schon. Also man muss unterscheiden zwischen 1 gegen 1 Verteidigung und Pick-and-Roll-Verteidigung. Also im 1 gegen 1 kann er auch die athletischen Center definitiv halten, weil er hat die Masse und er auch das, ja, ist jetzt komisch ausgedrückt, aber das körperliche Feingefühl, sage ich mal. Er weiß, wie er seinen Körper wie reinstellen muss. Und deswegen, also im 1 gegen 1 wird er auch gegen die besten europäischen Center gut aussehen. Wo er, wie gesagt, und da habe ich vorhin auch kurz schon das Thema angesprochen, seine Schwächen haben wird, das ist also auch nach wie vor, auch in der EuroLeague, die auch immer wieder aufgedeckt werden, das ist die Pick-and-Roll-Verteidigung. Wenn der gegnerische Center schnell abrollt, Monroe aushelfen muss oder lass es einen athletischen, schnellen Guard sein,
der kann auch nicht switchen. Also
Da ist es schwierig, genau. Da wird es dann schwierig, da kriegt er dann Probleme. Und wenn er dann Probleme kriegt, dann haben halt wirklich die Bayern, das muss man auch Daniele Baresi mal an der Stelle, den Sportdirektor Bayern, wirklich loben in höchsten Tönen, dann haben die Bayern eine Alternative geschaffen, indem sie nämlich Matthias Lessor geholt haben. Und Lessor bringt definitiv die Athletik mit. Einer der athletischen Center in Europa. und in der Euroleague. Und wenn Monroe defensiv Probleme kriegt, dann können die Bayern einfach switchen und sie werfen Ressort in den Ring. Und also der hat wirklich seine Qualitäten defensiv auch, oder jetzt habe ich es falsch gesagt, definitiv am defensiven Ende, so ist es richtig. Und auch ein Leon Radosevic, der gestern auch viel Spielzeit gekriegt hat, auch deutlich mehr Spielzeit als noch ein Lesor. Ich könnte mir vorstellen, das hängt damit zusammen, einfach das Lesor.
Ja, Integration dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Die Integration dauert noch ein bisschen. Er war mit Frankreich bis zum letzten Turniertag im Rennen, hat Bronze geholt dann noch am Ende. Und Radosevic ist auch jemand, der defensiv, der switchen kann, der auch mal kleinere vor sich halten kann. Also für die Offensive, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, haben die Bayern mit Monroe eigentlich den perfekten Mann auf der 5. Und für die Defensive haben sie Lesor und sie haben Radosevic, wenn Monroe Probleme bekommt.
Ja, ich glaube, bei Lesor muss man natürlich auch ein bisschen, vor allem halt bei dieser Offensive halt abwarten. Oder, du hast gesagt, Defensive sein Steckenpferd, aber er ist ja auch noch eher ein jüngerer Typ, hat ja davor auch nur Eurocup gespielt bisher. Das heißt, da wird man sicherlich, sollte man jetzt wahrscheinlich offensiv nicht diese Wundertaten erwarten. Mit Malaga eben Eurocup nur gespielt. Radosevic hast du auch noch kurz angesprochen. Was erwartest du dir von ihm dieses Jahr? Also,
er wird seine Minuten kriegen. Er hat den Vorteil im Gegensatz zu den anderen zwei Centern, dass er das System von Radonjić schon kennt. Er war letztes Jahr schon dabei. Also ist der Einzige auf der 5, der geblieben ist. Davon wird er jetzt in der ersten Saisonphase noch profitieren. Ich glaube aber, wenn sich Lesor so ein bisschen eingelebt hat, wenn man den integriert hat, und da war wirklich jetzt wenig Zeit bislang einfach, dann wird Radosevic weniger Minuten sehen und Lesor wird die Minuten von Radosevic bekommen. Monroe, klar, der wird starten, der wird seine Spielanteile kriegen und danach sehe ich eigentlich Lesor als Backup, als ersten Backup von Monroe und dann wird Radosevic nur noch vereinzelt Minuten sehen. Was man aber auch dazu sagen muss, in der Euroleague gibt es einfach, dadurch, dass die Liga jetzt von 16 auf 18 Teams nochmal erweitert wurde, einfach schon mal 4 Spieltage mehr. Es gibt 34 Spieltage. Das sind 2 mehr als die Hauptrunde der BBL. Und Leon Radosevic hat den Vorteil, dass er den deutschen Pass hat. Und dadurch, dass es immer noch diese 6+6 Regelung gibt in der BBL, dass du 6 Deutsche im Kader haben musst, wird Radosevic zwangsläufig, wenn er in Europa weniger spielt in der Euroleague, zwangsläufig seine Minuten in der BBL bekommen, weil dann vielleicht auch mal ein Lesor oder ein Monroe weniger Minuten sieht, weil sie pausieren, weil sie vielleicht sogar komplett aus dem Kader gelassen werden, weil sie geschont werden. Und dann wird Radosevic in der BBL auf jeden Fall auch Teil der Rotation sein. Bei der Euroleague oder in der Euroleague sehe ich seine Minuten peu à peu schwinden. Und Lesor wird mehr Minuten bekommen.
Ja, aber wie gesagt, sie werden ihn noch absolut brauchen. Du hast es angesprochen, also wirklich allein die Euroleague-Hauptrunde, nenne ich es jetzt mal, das ist ein Brett und das sind ja wirklich auch...
Das sind mehr Spieler als in der BBL.
Ja, und du spielst halt die absoluten Brocken in Europa. Ja. Und ich meine, selbst diese Teams, die dann vielleicht sogar nichts mit den Playoffs zu tun haben oder halt dann hinten runterfallen, das sind halt auch Teams, gegen die du dein absolutes A-Game halt bringen musst. Ja. Und deshalb da auf jeden Fall, wenn sie auch einen Radosevic sicherlich noch brauchen, wie gesagt, wenn es halt dann nur für die BBL ist oder da halt immerhin. Gehen wir mal von ganz groß nach klein und zwar schauen wir uns die Guard-Rotation nochmal genauer an, denn die ist dünn besetzt momentan. Wir haben auch schon drüber geredet, dass sie halt eben das über Big-Man-Playmaking regeln bisher und das sicherlich auch weiter so machen, weil es klappt ja und da sicherlich auch das der Ansatz sein wird. TJ Bray ist verletzt, quatschen wir trotzdem auch noch über ihn, weil er durchaus auch ein bemerkenswerter Neuzugang ist. Ja? Er hat 4 Jahre am College gespielt in Princeton, also wahrscheinlich auch ein cleverer Typ, hat da irgendwie Wirtschaft studiert.
Super intelligenter
absolut, Spieler, muss man sagen. Ja. War dann so ein bisschen unterwegs, Italien, Griechenland hat eigentlich seinen Durchbruch letztes Jahr eben mit Raster Fechter, also mit dem, auch mit dem Überraschungsteam der BBL-Saison, mit der Feel-Good-Story. ist ja auch Zweiter im MVP-Voting geworden, war All-Star, also in der All-Star-Reserve, hat ja auch eine unglaubliche Statline aufgelegt in den Playoffs, 19,7 Punkte, 9 Assists und fast 5 Rebounds, also echt ein Typ, der wirklich in die BBL gekommen ist und gesagt hat, okay, so, hier bin ich, hatte dann noch 38 Punkte gegen die Bayern im, ja, leider letzten Spiel.
Waren es 38? Waren es nicht 28? Aber er hat auf jeden Fall viele gehabt.
Auf jeden Fall einige Punkte aufgelegt. Also im ja, leider dann dritten und letzten Spiel für Vechta gegen die Bayern im Audi Dome. Eine Verpflichtung, auf die wir uns auf jeden Fall freuen können, wenn er dann wieder da ist, oder? Dann, ja, zum kommenden Jahr.
Absolut, TJ Bray ist so ein ganz individueller Spieler, also auch für europäische Verhältnisse ein gewisser Ausnahmespieler, weil er bringt Größe mit. Er ist 1,96 groß, fast 2 Meter groß. Und dafür bringt er einfach unfassbar gute Ballhandling-Skills mit, Court Vision mit, kann seine Mitspieler unfassbar gut in Szene setzen. Und das ist also für europäische Verhältnisse so einen großen Guard, der eigentlich auf dem Flügel beheimatet ist, so zwischen Shooting Guard, Small Forward auch von seiner Größe, so einen guten Point Forward sozusagen zu haben, ist eigentlich auch echt sehr, sehr selten in Europa. Und er ist aktuell leider verletzt. Er wird auch wahrscheinlich 2019 kein Spiel mehr bestreiten können, sondern erst, ja, 2020 seine ersten Minuten im Bayern-Trikot sehen. Aber er hat einfach, ja, er hat seine unfassbaren Qualitäten einfach im Ballhandling. Er trifft gut den Dreier, er trifft sehr gute Entscheidungen, er hat einen unfassbar hohen Basketball-IQ, also du hast Princeton gerade auch schon angesprochen, das spricht jetzt aber nicht automatisch für einen guten Basketball-IQ, den hat er trotzdem, ja. Den bringt er trotzdem mit und er ist ein extrem smarter Spieler und sein Vertrauen, dass die Bayern in ihn haben, hat sich jetzt auch schon gezeigt, nämlich die Bayern haben mit ihm vorzeitig verlängert, also ursprünglich war es ein 2-Jahres-Vertrag und sie haben jetzt, während er verletzt war, haben sie gesagt, okay, TJ, wir verlängern mit dir nochmal um ein Jahr. Also er ist jetzt bis 2022 an die Bayern gebunden und also das sagt ja wohl alles aus, wie sehr die Bayern auf ihn bauen werden in Zukunft. Und wir müssen schauen, wie er sich auf EuroLeague-Niveau durchsetzen kann, weil er hat noch nie EuroLeague gespielt und er hat, ich sag mal, so kleine athletische Defizite, also er ist jetzt kein Non-Athlet, also er bringt schon auch seine Schnelligkeit mit und alles, aber er ist jetzt keiner, der dir in den Korb springt, sage ich jetzt mal. Kein Russell Westbrook. Gut, die gibt es in Europa sowieso nicht.
Nee, klar, aber er ist auf jeden Fall keiner, der zuerst über die Athletik kommt,
genau,
und halt über,
genau,
sein Spielverständnis vor allen Dingen.
Ganz genau, ja. Und aber ich sehe da auch gute Chancen, dass er sich da in der EuroLeague durchsetzen kann und dem Spiel auch da seinen Stempel aufdrücken kann. Und deswegen, lass uns überraschen. Aktuell können wir nur spekulieren. Die Klarheit oder die Wahrheit, die werden wir dann erst wahrscheinlich leider erst 2020 sehen.
Ja, aber ich glaube auch da, klar, es ist natürlich immer blöd, wenn du halt einen Spieler von einer Verletzung zurückkommt, also einen Spieler hast, der von einer Verletzung zurückkommt, weil du natürlich immer sagen musst, okay, der muss erstmal wieder rankommen an das Wettbewerbsniveau, muss erstmal wieder, überhaupt reinkommen, muss ich dann natürlich auch mit dem Team finden. Klar, er ist jetzt natürlich die ganze Zeit beim Team, ist ja auch bei den Meetings dabei und so, aber es ist ja trotzdem noch was anderes, wenn du dann wirklich die erstmal richtig auf dem Court stehst und so. Und ich denke mal, es wird halt auch wieder so sein, ja. Er wird halt, ja, sich seine Spielpraxis holen in den Spielen, ja, weil er halt, ja, gerade dann auch, wenn es dann ins neue Jahr reingeht, da ist dann nicht mehr viel Zeit für Training mit, ja, diesen wirklich extrem aufgeblähten Spielplänen. Aber ich glaube halt auch, dass er da mit seiner ganzen Intelligenz wirklich. Sie bekommen ihn leider erst spät zurück. Ja, du hast gesagt, sie haben ihn verlängert. Wahrscheinlich auch mit diesem Ding, fuck, wir verlieren ihn jetzt ein halbes Jahr. Wir wollen ihn eigentlich gerne länger bei uns sehen, weil er wirklich sehr interessant werden kann. Aber ich glaube halt dann gerade für die wichtigen Spiele in der Euroleague, wenn es darum geht, halt dann noch, ja, unter die besten 8 zu kommen. Ich glaube, dass so ein Floor General da halt auch absolut helfen kann. Ein Typ, der wirklich, ja, eine Offense übernehmen kann, zusammen mit den ganzen anderen Elementen. Also auch ein Spieler, auf den wir uns absolut freuen müssen. Und dann haben sie noch einen neuen Guard geholt, nämlich den Marcus Nelson. Auch eher ein Combo-Guard, kein klassischer Einser, der vor allem auch defensiv ja helfen soll. ja auch schon 34 jetzt, hat aber diese internationale Erfahrung. Was glaubst du, werden wir von ihm sehen? Werden wir da sofort, also wird er sofort dieses ja, Playmaking vielleicht und dann halt auch Maudolo mehr entlassen können, weil ich meine, Petari Koponen kann sicherlich zeitweise das Spiel machen, aber ist zumindest für mich jetzt, also eher halt ein Shooter, ja, ein Typen, den du halt in die Ecke stellst und sagst, okay, baller uns die Dreier rein, wenn du frei bist. Ja, glaubst du, DeMarcus Nelson wird da sofort diese Entlastung sein für Maudolo?
Was das Playmaking angeht, gar nicht so, weil die Bayern da einfach auch andere Spieler haben, auch auf Shooting Guard und Small Forward, die da kreieren können. Nelson wird hauptsächlich defensiv gefordert sein. Und da bringt er, obwohl er jetzt 34 ist, schon noch ja eine gewisse Athletik mit. Er ist schnell auf den Beinen, eine gute laterale Bewegung, kämpft sich um die Screens rum. Und da wird er den Bayern eigentlich, das ist seine größte Stärke, da wird er ihn am meisten bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass er da der große Kreierer sein wird in der Offensive. Klar, hin und wieder für ein paar Angriffe wird es der Fall sein. Haben wir jetzt auch in den ersten Spielen schon gesehen. Aber er wird, ja, also er wird nicht jetzt oben an der Glocke stehen, sich Monroe holen zum Block und dann daraus groß kreieren. Also das, dafür ist seine Rolle dann doch ein bisschen zu klein, sage ich mal, bei den Bayern. Wie gesagt, er wird sich auf aufs Verteidigen konzentrieren, vor allem auch auf Euroleague-Niveau ist er nach wie vor ein guter Verteidiger, trotz seines Alters. Aber ja, er wird nicht der große Creator sein in der Offensive. Und ja, Maudolo hast du auch schon kurz erwähnt. Von dem erwartet man, glaube ich, so ein bisschen den nächsten Schritt, weil, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die Bayern nicht vielleicht doch noch einen Spieler aus der NBA holen, einen Point Guard, der vielleicht aus dem Training, der gecuttet wird, kurz vorm finalen Roster, der zwar im Trainingscamp bei einem NBA-Team dabei ist und dann aber es leider nicht in den finalen Kader schafft. Müssen wir mal abwarten.
Wen wünschst du dir denn da?
Du, kann ich dir jetzt aktuell gar nicht sagen.
Wo du sagst, das wäre doch gut.
Ich wünsche mir Russell Westbrook. Der wird leider nicht gecuttet, glaube ich.
Weißt du, sie haben direkt in der ersten Woche so Streit, der Bart und er, dass es direkt, er direkt
gehen muss. Schau mal. Oder vielleicht Chris Paul, wenn es ihm zu langweilig wird bei OKC, vielleicht sagt er, ja komm, vielleicht gehe ich zu den Bayern. Ja. Nee, also, Spaß beiseite.
Heat oder Bayern, mal sehen, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Da bin ich mal gespannt, aber ansonsten glaube ich schon, wenn es bei dem Kader bleibt, dass die Bayern schon auch von Maudolo einen gewissen Entwicklungssprung sehen. Er ist jetzt 26, er war bislang oft Backup Guard oder auch obwohl er letztes Jahr oft gestartet ist für Stefan Jovic, war er trotzdem immer so, ich hatte immer so das Gefühl, er ist eher der zweite Einser hinter Jovic. Jovic ist jetzt weg und deswegen, ja, kann Maudolo auch jetzt durch die Abwesenheit von DJ Bray schon auch seine Chance auch so ein bisschen ja sehen und auch hoffentlich nutzt er sie auch, dass er sich so ein bisschen in den Vordergrund spielen kann, weil er hat nach wie vor für auch für Euroleague-Verhältnisse eine schon elitäre Geschwindigkeit auch. Sein Antritt, sein erster Schritt ist sehr, sehr gut. Gestern auch viele 1-gegen-1-Situationen gehabt, wo er dann vorbeigegangen ist. Wenn er durch ein Pick-and-Roll, Pick-and-Pop-Situation, wenn der gegnerische Big-Man auf ihn switcht, dann hat er einfach mit seinem Step-Back-Dreier auch eine extreme Waffe, kann über die Großen drüber werfen oder zieht halt mit seinem Antritt vorbei. Also Lo ist ein interessanter Spieler, den ich nach wie vor auch gern anschaue, der leider bei der WM ein bisschen zu wenig Spielanteile gesehen hat, auch weil Dennis Schröder einfach oft den Ball in der Hand hatte. Aber Lo wird, die Entwicklung von Mauro Lo wird echt spannend sein in den nächsten Monaten. Und vielleicht, kann er sich da auch eben durch die Abwesenheit von DJ Ray ein bisschen in den Vordergrund spielen auf der 1.
Ja, ich denke mal, sie werden es auch sicherlich brauchen, phasenweise. Wie gesagt, gerade wenn du halt in der Liga dann mal dabei bist und dann vielleicht auch in Greg Monroe anfängst, ein bisschen zu resten schon oder so, da sagst du, okay, heute schmeißen wir ihm nicht die ganz vielen Minuten drauf. Aber vielleicht noch eine ganz witzige Sache zu DeMarcus Nelson. Und zwar war der 2014 bei Roterstern Belgrad und war da in der Adriatic League Ideal Starting Five, also halt so ein bisschen dieses, ja, Adriatic All League.
First Team.
Ja, genau, so da, so können wir uns, glaube ich, sagen. Und zwar er, eben von Roterstern Belgrad, zusammen mit Bogdan Bogdanovic, Dario Saric, Geoffrey Lauvergne, den kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, ja, seine NBA-Karriere auch nicht so abgelaufen, wie er es vielleicht wollte. Jetzt
Fenerbahce.
Genau, ja, genau. Ist ja dann, ja, war ja eine Zeit lang so ein bisschen in diesem Dunstkreis, konnte sich aber eben auch nicht durchsetzen. Und Boban Marjanovic. Also was für eine Auswahl, oder? Und was für illustre Namen mit...
Nicht schlecht, hast mit, du ein bisschen den, gekramt in der...
Mit denen er da unterwegs war, ja. Und er kennt ja auch Coach Radonjic eben schon von Roter Stern Belgrad. Ja gut, wird man sehen müssen, inwiefern das dann immer hilft und so, aber vielleicht zumindest ein bisschen bei der Integration. Und du hast auch schon gesagt, war Finals MVP in Frankreich, Doublesieger in Frankreich mit dem Team, wo Tony Parker Präsident ist.
Also Villeurbanne.
Genau.
So also, ungefähr in der Nähe von Lyon.
Genau, und am 17.10. sind die auch wieder zu Gast im Audi Dome, haben es ja geschafft, sich eben zu qualifizieren.
Nicht ganz. Sie haben eine Wildcard gekriegt, genauso
ja,
wie die Bayern.
Ja, ja genau.
Die Bayern und Villeurbanne haben jetzt für dieses Jahr und für nächstes Jahr eine Wildcard. Aber wird spannend zu sehen sein, auch wie sich da Villeurbanne macht. Erste Euroleague-Saison überhaupt. Und ja. Gucken wir mal. Lass uns mal über die Guards quatschen
direkt,
bei den Bayern.
Direkt die neuen Shooting Guards, meinst du?
Ja, Shooting Guard, Small Forward.
Ja, ich hab's mal unter Forward so ein bisschen zusammengefasst. Ja, Shooting Guard haben wir auch direkt noch einen Neuzugang, nämlich Diego Flaccadori, ein italienischer Guard, auch noch ein eher jüngerer Typ, war dreimal in Folge bester U22-Spieler in Italien. Ja, gut, also auf jeden Fall, Talent ist da. War ja auch so eine Zeit lang ein bisschen in diesem NBA-Dunstkreis. Hat dann aber, glaube ich, selber zurückgezogen aus dem Draft und gesagt, ja, Glück liegt eher in Europa, beziehungsweise wollte jetzt auch diesen Schritt machen oder hat halt die Bayern auch so als nächsten Schritt jetzt gesehen, halt aus Italien raus, hat ja in Trentino gespielt, Eurocup bisher. Ich glaube, bei ihm wird auch groß die Frage sein, okay, wie wird er defensiv sich jetzt präsentieren, wenn er halt dann wirklich in der Euroleague Druck kriegt. Auch generell muss man ja erstmal sehen, okay, wie viele Minuten wird er überhaupt sehen, ja, weil du hast auch schon gesagt, auf den Flügeln sind die Bayern wirklich sehr, sehr gut besetzt und da hast du mit ihm, mit so einem jungen Spieler, muss man, glaube ich, abwarten, was er da für eine Rolle dann haben wird letztendlich.
Definitiv, also ich glaube, er wird in der Euroleague sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen, weil da einfach andere Namen größer sind, mehr Erfahrung haben, bessere Qualität haben. Flaccadori wird in der BBL hauptsächlich zum Einsatz kommen. Er ist ein sehr talentierter junger Spieler mit seinen 22 Jahren. Hat Eurocup-Erfahrung gesammelt, du hast es schon angesprochen. Und ja, er ist so ein bisschen... Also die Bayern werden einfach schauen, was sie von ihm kriegen. Ich glaube, er hat auch 2 Jahre Vertrag unterschrieben, nicht nur für eine Saison, sondern es ist ein bisschen so eine Art Perspektivspieler, der jede Menge Entwicklungspotenzial mitbringt. Und er wird aber auf höchstem europäischen Niveau in der Euroleague wird er nicht so viel zum Einsatz kommen. Ja,
ja, wie gesagt, BBL muss man natürlich auch gucken, weil man natürlich da auch sagen muss, ja, dass man da auch erstmal sehen muss, wie er sich eben etabliert. Und dann kommen wir auch zu einem Spieler, wo du vorhin schon gesagt hast, das ist eigentlich dein X-Faktor bei den Bayern dieses Jahr. Und ich glaube, das kann man auch unterschreiben, weil er wirklich ja auch letzte Saison einfach schon diese Ansätze gezeigt hat, weil er gezeigt hat, was er für ein, ja gerade auch offensiv, für ein großartiger Spieler sein kann. Und zwar Wladimir Lucic, der ja auch verlängert hat, der auch gesagt hat, wie wohl er sich fühlt in München. Und ja, bei dem man, finde ich, auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass er wirklich auch hinter diesem Projekt Bayern irgendwo steht und das halt wirklich sagt, so okay, ja, ihm taugt sie, er hat sich hier gut entwickelt und er glaubt, dass hier was auch vorangeht. Glaubst du wirklich, er kann so sich zu wirklich diesem, mit den ganzen großen Namen, ja, man hat ja auch einen Paul Zipser zurückgeholt, einen Greg Monroe, man hat einen Jedovic, der auch ein absoluter Publikumsliebling ist, glaubst du, er kann da trotzdem auf den, ja, vollen Flügel und da wirklich die erste Geige sein und wirklich dieser Superstar sein bei den Bayern?
Also von Superstar würde ich jetzt mal noch die Finger lassen von dem Begriff. Aber er ist definitiv ja doch schon der Schlüsselspieler in der Saison für die Bayern. Du hast es erwähnt, er hat seinen Vertrag verlängert und er hat ihn nicht nur irgendwie um 1-2 Jahre verlängert, sondern er hat gesagt, ich habe gemacht 4 Jahre mehr.
Ja, ja, also,
sondern er hat über 4 Jahre verlängert und also ein größeres Bekenntnis zu deinem Verein, zu dem Standort, zu dem Projekt kannst du eigentlich gar nicht geben. Also wenn du als Wladimir Lucic, als begehrter Spieler in ganz Europa, vielleicht sogar auch ein paar NBA-Teams, die angeklopft haben im Sommer bei ihm, wenn du da sagst, okay, ich bleibe da 4 Jahre weiter bei den Bayern. Es wird nicht ganz günstig gewesen sein, Lucic so lange zu halten. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bayern alles richtig gemacht haben, weil Lucic ist einfach, er ist ein extrem guter Allrounder. Er hat sehr, sehr wenig Schwächen. Er kann von der 1 bis zur 4, sage ich mal, kommt darauf an natürlich, was für ein Vierer. Wenn es so eine krasse Kante ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kann er eigentlich alles und jeden verteidigen. Und das ist einfach extrem, extrem wichtig, dass du einfach switchen kannst auf dem Flügel. Er trifft offensiv extrem gute Entscheidungen. Er trifft den Dreier gut. Er kann auch im Post-Up gegen den kleineren Spieler, den er oft gegen sich hat, weil er spielt oft auf der 3. Er ist 2,04 Meter groß und es gibt wenige Dreier, die auch in der U-League, die größer sind als 2 Meter oder größer sind damit auch als Lucic. Sprich, er wird auch im Post extrem viel im 1 gegen 1 kreieren können. Er hat einen ganz guten Fadeaway auch. Das sieht extrem gut aus, weil er einen hohen Release hat. Lässt den Ball sehr hoch los beim Wurf. Und ja, Lucic ist einfach ein krass kompletter Spieler. Und das findest du eigentlich fast gar nicht in Europa. Und deswegen, das ist das, was ihn so wertvoll macht. Seine Vielseitigkeit an beiden Enden des Feldes. Und Lucic wird offensiv nochmal ein bisschen mehr Verantwortung schultern als in den letzten Jahren, weil einfach die Ballhändler so ein bisschen weggegangen sind, sage ich jetzt mal. Ich freue mich richtig drauf, weil er ist persönlich auch einer meiner Lieblingsspieler bei den Bayern. Ich freue mich richtig drauf, was dann in den nächsten Monaten so kommt, weil er hat definitiv das Potenzial, dass er da richtig durchstartet bei den Bayern und da wirklich noch mehr Verantwortung schultert als in den letzten Jahren.
Ja, und es ist ja auch wirklich was Besonderes und sicherlich auch Teil der Strategie der Bayern, was man von ihnen allgemein sieht, wie sie Teams aufbauen, egal in welcher Sportart jetzt. Weil halt, ich meine, auch europäischer Basketball ist halt schnelllebig, ja, du hast halt, ja, auch einen Derrick Williams konnte man nicht verlängern, Devin Booker ist dann doch gegangen, obwohl man ihn gerne gehalten hätte und da wirklich jemanden zu haben, wie ein Wladimir Lucic, der halt sagt so, nö, ich mach das hier und ich glaube hier dran und ich glaube, wir machen hier was richtig Cooles, sicherlich auch jemand, der unglaublich wichtig fürs Team ist, im Lockerroom, was man ja auch nicht unterschätzen darf, bei so einer langen Saison, bei einer Saison, wo man sich viel vorgenommen hat. Und noch ein weiterer Spieler, über den ich mich halt auch unglaublich gefreut habe im Sommer, war ja dann doch schon, ja, glaube ich, einer der ersten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der gekommen ist, Paul Zipser, der jetzt erstmal gesagt hat, okay, er kommt zurück in ja bekanntere Umgebung, um eben wieder nach seiner Verletzung wieder anzugreifen und sich wieder zu präsentieren. Hat den NBA-Traum immer noch nicht abgehakt, aber ich glaube, das ist trotzdem erstmal nebensächlich, weil er sich natürlich erstmal präsentieren muss. Bei der WM hat es nicht ganz so gut geklappt. Was erwartest du dir bei ihm jetzt bei seinem zweiten Abstecher zu den Bayern, wenn man so will?
Also Zipser ist definitiv auch ein Key-Player bei den Bayern, weil er einfach auch ein sehr kompletter Spieler ist, ähnlich wie Lucic. Die 2 jetzt auf der Position 3 zu haben, ist halt eine absolute Luxussituation. Man hat es gestern schon gegen Mailand gesehen, sie werden auch viele Minuten sich teilen, also sie werden beide gemeinsam auf dem Feld stehen, dann der eine auf der 3, der andere auf der 4. Zipser auch ähnlich groß wie Lucic, kann auch mal zeitweise auf der 4 spielen, in der BBL auf jeden Fall.
Ja, sowieso. Ja.
Und ähnlicher Spielertyp wie Lucic und Zipser, was da halt einfach nochmal dazukommt, ist einfach diese Komponente, ja, er will es einfach nochmal allen zeigen. Also er will nach seiner schweren Knieverletzung, die ihn ja mehr oder weniger seinen NBA-Traum vorübergehend zumindest gekostet hat, nach dem halben Jahr Anlaufzeit jetzt in Burgos in Spanien, wo er so wieder ein bisschen Fuß gefasst hat, auch mit dem Basketball, er war einfach froh, dass er Basketball spielen konnte, will er es jetzt allen beweisen. Er hat in München den perfekten Ort dafür gefunden, auch aus medizinischer Sicht, weil er schon immer gesagt hat, in München wurde er noch nie so gut medizinisch betreut, versorgt wie woanders wo. Also da kam selbst der NBA-Staff mit den Bulls, wo es ja um die Verletzung herum Uneinigkeiten auch gab, Differenzen zwischen den Ärzten. ist er in München einfach perfekt aufgehoben, medizinisch. Er kennt das Umfeld, er hat früher 3 Jahre da gespielt. Er ist auch wieder nah dran zumindest an seiner Heimat Heidelberg. Er ist ein sehr heimatverbundener Mensch auch. Und also er hat hier, er kennt das Umfeld, er kennt jetzt noch nicht den Coach, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, das wird sich einspielen im Laufe der Saison. Er wird das System besser kennenlernen und dann wird Paul Zipser am Ende des Jahres in den Playoffs eine tragende Rolle bei den Bayern spielen, weil er einfach ja, die Qualitäten mitbringt. Und dann ja, gucken wir mal, ob es im nächsten Jahr nochmal die Bayern sind. Ich glaube, er hat einen 1+1 Vertrag unterschrieben. Er liebäugelt natürlich immer so ein bisschen noch mit der NBA, mit seiner Rückkehr. Aber er hat gesagt, das ist jetzt erstmal für den Moment auf die Seite gelegt. Er will wieder komplett fit werden. Er will Spaß am Basketball haben. Und da hat er in München die perfekte Situation dafür.
Ja, ich glaube, das Problem bei ihm ist ja auch, wie soll er mit der NBA abgeschlossen haben? Ja, weil ich meine, er ist halt einfach rausgekommen durch Verletzungen. Und irgendwie hatte man immer das Gefühl so, okay, wir haben noch nicht das Beste von Paul Zipser in der NBA gesehen. Und wir haben noch nicht gesehen, okay, was ist wirklich, wenn er in der für ihn guten Situation ist, was ist, wenn er fit ist, wenn er sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Ja klar, richtige Situation ist natürlich auch immer schwierig, hängt vom Coach ab, hängt von der Teamzusammenstellung ab, von ganz vielen Sachen. Hoffen wir, dass das bei Bayern jetzt gut klappt. Und auf Lucic und ihn, also ich glaube, das könnte auch wirklich brandgefährlich werden, wenn sie es halt schaffen, die beiden, ja, beide gewinnbringend einzusetzen, wie gesagt, vielleicht mit Zips auf der 4, mit Lucic auf der 4, je nachdem. Das könnte auf jeden Fall sehr cool ausschauen. Und noch ein weiterer Neuzugang auf dem Flügel, auch NBA erfahren, Josh Huestis, auch so ein bisschen Combo-Forward-mäßig unterwegs, 76 Spiele gemacht in der NBA für die Thunder, in Stanford studiert, also wahrscheinlich auch akademisch nicht verkehrt, muss man finde ich absolut so sagen, also vielleicht ein bisschen ja, die Bayern eins der cleversten Teams nächstes Jahr hoffentlich. Er wird ja vor allem defensiv, denke ich mal, seinen Teil beitragen. Ja, welche Rolle glaubst du, wird er gleich einnehmen, so als Neuzugang, jetzt natürlich auch ein bisschen ja, auch die ersten Schritte in Europa und so. Glaubst du, er wird da wirklich nur ja, einfach als defensiver Kettenhund eingesetzt?
Ich mache es mal einfach und sage einfach, so ein klassischer 3&D-Typ. Also auch wenn der Dreier jetzt nicht seine einzige Stärke ist in der Offensive, er hat auch einen ganz guten Drive. Vor allem, wenn er gegen größere Vierer spielen wird, was definitiv der Fall sein wird, dann kann er auch mal penetrieren, zum Korb ziehen. Aber er ist vor allem, wie du auch schon gesagt hast, in der Defensive hat er seine größten Stärken und ja, da bringt er den Bayern auch nochmal eine neue Komponente, weil er einfach auch wahrscheinlich im Verbund dann auch mit Zipser, mit Lucic, haben alle eine ähnliche Größe. Justus bringt nochmal ein bisschen mehr Masse mit als die anderen, aber ist auch einer, der auch mal auf Guards switchen kann, die sehr gut vor sich halten kann. Also die Bayern haben da auf dem Flügel extrem gute, vielseitige Achse, die vor allem defensiv jederzeit switchen kann. Das muss erstmal ein anderes Euroleague-Team so hinkriegen. Und Justus ist da einfach ein Spieler, der da einfach in der Defensive viel mitbringt und offensiv nicht als Ballhänder hauptsächlich eingebunden ist, sondern als Blocksteller mal Pick and Pop spielt, vielleicht mit dem Point Guard. Und der den Bayern, also obwohl er jetzt seine 76 NBA-Spieler hat, weiterhelfen wird, aber ich sehe da trotzdem zum Beispiel den Danilo Bartel immer noch als ersten Spieler auf Power Forward, der noch ein bisschen die Nase vorn hat.
Ja, natürlich auch als Kapitän und Bayern-Veteran am Anfang natürlich sicherlich da auch ja, hat es bestimmt noch ein bisschen leichter. Aber trotzdem auch ganz, ganz interessant zu sehen, wenn man sich den Bayern-Kader so anguckt. Jetzt natürlich gerade noch mit der Bray-Verletzung ist natürlich nochmal ein bisschen verschärfter die Situation. Aber ich meine, sonst europäischer Basketball ja eigentlich wirklich ja Guard-dominiert. Ja, die Top-Teams in der Euroleague haben halt super Guard-Rotation und so. Und bei den Bayern sehen wir so ein bisschen mehr, okay, da ist halt eine ganze Menge Qualität auf dem Flügel, was ja eigentlich eher der NBA-Trend der letzten Jahre war. Also ich glaube auch da absolut spannend zu sehen, wie sich das eben ja einspielt übers Jahr. Natürlich immer schwierig vorauszusagen.
Was sagst du denn? Was glaubst du denn, wie weit werden die Bayern in der Euroleague kommen mit dem Kader?
Also ich glaube schon, dass sie eigentlich gerade halt eben, wie gesagt, weil sie letztes Jahr so nah dran waren und weil man, finde ich, auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass manche Spiele halt dann nicht in diese, also ja, dann einfach verloren gegangen sind, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen, da ist dann halt, keine Ahnung, Olympiakos, was sie dann da eben noch verloren haben zum Schluss, einfach noch abgezockter und so. Und also ich glaube schon, dass sie es schaffen könnten. Also wie gesagt, das ist extrem schwierig zu sagen, weil Euroleague halt einfach so stacked ist von den Top-Teams her. Aber ich glaube schon, und wie gesagt, ist das Ziel, also ich glaube schon, dass es da in die Richtung gehen wird. Also, ich weiß nicht, siehst du da Schwärzer oder bist du da?
Ich sehe es sogar einen Tick optimistischer noch. Also ich glaube schon, dass sie am Ende dieser 34 Spiele, also am Ende der Hauptrunde in der U-League, unter den besten 8 sein werden. Weil also die Monroe-Verpflichtung einfach so ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Also der wird, wie gesagt, offensiv ist der so unfassbar gut, bringt so viel mit, einfach macht das Team besser mit seinen Passqualitäten auch. Und also das größte Fragezeichen sehe ich hinter der Point Guard-Position. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht holen sie noch jemanden dazu. Wie wird sich Bray im Laufe der Saison akklimatisieren, auch in Europa? Aber auf der anderen Seite haben sie auf dem Flügel mit Cedovic, mit Lucic, mit Zipsa genügend Spieler, die da auch kreieren können. Monroe haben wir auch schon angesprochen. Also Playmaking ist bei den Bayern auf jeden Fall auch da. Maudolo, gucken wir mal, ob er den nächsten Schritt machen kann. Aber ich glaube, die Bayern werden am Ende einfach, weil sie so viel Qualität haben, speziell auf dem Flügel, werden am Ende unter den ersten 8 stehen. Und obwohl die EuroLeague so gut ist wie nie zuvor, also immer mehr Spieler, bestes Beispiel Nikola Mirotic, der eigentlich in der NBA auch gefragt war und da eigentlich fast schon einen NBA-Kontrakt unterschrieben hatte, einen Vertrag.
Und der wäre ja auch, also wenn man dem Glauben schenken darf, wäre der ja auch deutlich höher dotiert gewesen als der Vertrag bei Barca eben. Also das war auch wirklich eine Story im Sommer, wo ich auch gesagt habe, okay, krass, ja, weil er wirklich, ich glaube, er hat ja auch, glaube ich, 3 Jahre offeriert bekommen in der NBA. Kann
3 Jahre, 45 Millionen, genau, glaube ich, von also Utah, glaube ich, wenn ich alles täusche.
Echt ein super solider Vertrag, weil er natürlich auch ein Typ ist, der in der NBA ja durchaus auch Qualitäten hat, ja, als Stretch-Vierer, Stretch-Fünfer, wie auch immer man das dann sagen will, also er wirklich ein Typ ist, der, also Stretch-Vierer eher, der da wirklich, wirklich, wirklich gut ist.
Definitiv. Und also allein das zeigt einfach auch, wie sehr sich der europäische Basketball entwickelt hat, wie attraktiver er auch geworden ist, einfach in den letzten Jahren. Und bei den Bayern gab es jetzt einfach nochmal einen Sprung. Der Kader ist besser als der in der letzten Saison. Da hat es knapp nicht gereicht. Und obwohl sich die anderen Teams auch extrem gut verstärkt haben, sage ich, die Bayern werden am Ende unter die Top 8 kommen. Vielleicht reicht sogar zu Platz 7, zu Platz 6. Schauen wir mal.
Und das wäre wirklich ein Riesenschritt, ja. Also ich finde, man darf halt auch nicht unterschätzen, was das wirklich ausmacht, wenn du dann da eben ein bisschen höher bist. Ja, jetzt reden wir unglaublich viel über die Euroleague. BBL würde auch noch gespielt. Gibt es da überhaupt Konkurrenz für die Bayern?
Es wird sehr, sehr schwer werden für die anderen Teams. Also am ehesten kann dann natürlich noch der Konkurrent aus den letzten Jahren, der Erzfeind Alba Berlin, mithalten, die ihren Kader auch größtenteils zusammen gehalten haben, die sich auch noch ganz gut verstärkt haben. Ich nenne jetzt mal einfach einen Namen, Markus Eriksson, ein Schwede, extrem guter Shooter, letztes Jahr bei Gran Canaria in der EuroLeague auch schon eine gute Rolle gespielt, hat jetzt bei Alba über 4 Jahre unterschrieben, genauso wie Luke Sigma. Peyton Siva haben sie gehalten, Nils Giffey hat verlängert, also der Core ist zusammengeblieben bei Alba. Der Coach ist auch geblieben, Aito, war auch nicht selbstverständlich, hat gesagt, komm, ein Jahr nochmal mit seinen, ja, über 70, glaube ich, jetzt so langsam.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall auch nicht mehr der Jüngste.
Also Alba ist der größte Konkurrent und danach einfach wird's bei den anderen Teams auch, was den Etat angeht, auch ist das einfach nochmal eine andere Liga, also die Bayern schweben immer so Zahlen rum durch den Raum, 20 Millionen plus bei den Bayern. Dann kommt noch Alba mit, ich glaube, 14, 15 Millionen ungefähr. Und der Rest ist alle, die restlichen Teams sind alle einstellig. Also vielleicht die Ulmer noch, die so an der 10-Millionen-Marke kratzen mit den Bambergern. Aber das ist einfach eine andere Dimension. Also und deswegen können die Bayern natürlich geschlagen werden mal in dem Spiel auch, speziell einfach durch die ganzen Euroleague-Strapazen, ja, obwohl der Kader breit genug ist. Aber natürlich, wenn du so ein, wenn du regelmäßig nach Moskau und nach Istanbul und reisen musst und du hast nicht mal 48 Stunden später dein nächstes BBL-Spiel, dann zehrt es natürlich auch so ein bisschen am, am Körper, an der Physis. Und da wird es bestimmt Momente geben, wo die Bayern ins Straucheln kommen während der Saison. Wenn es dann aber in die Playoffs geht und es über 5 Spiele geht, maximal 5 Spiele, Best-of-5-Serie, da sehe ich ehrlich gesagt schwarz für die anderen Teams.
Ja, es ist aber halt auch einfach wirklich schwierig, weil man halt natürlich, oder ich finde, dass die BBL ja wirklich auch eine ganze Zeit sehr organisch eigentlich gewachsen ist und sich halt ja immer weiter etabliert hat. Ja, dieses ganze Bayern-Projekt, die sind ja auch noch nicht ultra lange dabei, jetzt natürlich schon eine ganze Weile, aber dass natürlich die sich dann natürlich auch erstmal etablieren mussten, erstmal ein bisschen gucken mussten. Und ja, ich glaube, dass es halt schwierig ist, wie du hast schon angesprochen, mit den Etats, weil du halt einfach beim Rest der Liga, du, ja klar, der Rest der Liga sagt natürlich auch so, ja okay, wir spielen jetzt halt ein Bayern-Team, das so gut ist und können da aber halt finanziell überhaupt gar nicht mithalten, aber die Bayern natürlich sagen, okay, das ist ja jetzt auch schon seit Jahren ein formuliertes Ziel, dass halt der Fokus auf der Euroleague halt doch liegt für die Bayern. Ja, na klar, sie wollen natürlich auch in Deutschland irgendwie alles gewinnen und so, hatten ja auch letztes Jahr diese Siegesserien, trotz teilweise weniger als 48 Stunden, was ja wirklich Wahnsinn ist, wenn man sich das nochmal so, also es ist ja fast jetzt auch schon ein bisschen
NBA-Spielplan.
Ja, wirklich, weil letztes Jahr war es dann, das war ein bisschen dann so eine Story mit, okay, ja, man hat jetzt irgendwie weniger, oder nur so wenig Zeit und trainiert gefühlt fast gar nicht eigentlich zwischen 2 Spielen, weil ich meine, was willst du da groß machen? Ja, aber halt schwierig, ja, weil die Bayern natürlich auch sagen, ja, wir wollen da angreifen, wollen uns da etablieren und ich meine, auch den Bayern fehlt ja noch was bis zu den absoluten Top-Etats, zum Beispiel in Russland, bei den Moskauer Teams zum Beispiel. Also da auch wird sehr spannend zu sehen sein, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die BBL halt einfach nicht diese Mörder-Herausforderung präsentieren wird über ja die meiste Zeit. Klar, Hamburg, das Hamburg-Spiel auch nochmal ein bisschen hinten raus. Was ich mir vielleicht noch gedacht habe, weil du ja auch meintest, nochmal einen Guard holen, was ja vielleicht... Meinst du, die Bayern haben es bereut, dass sie nicht doch Schafazik, nachdem er ja einen Teil der Vorbereitung bei ihnen absolviert hat, dass sie nicht doch gesagt haben, okay, bleib doch nochmal da. Ich meine, er hätte ja auch noch ein halbes Jahr quasi, ich weiß nicht, Leier an Bayern und dann zu den Towers oder so.
Ja gut, ich glaube, das hätten die Towers nicht mitgemacht. aber ja, schade. Also ich mag eigentlich Heiko Schafazik sehr gern, aber man muss natürlich auch festhalten, er ist sportlich natürlich schon weit über seinem Zenit. Er hat seine besten Jahre bei Berlin gehabt und bei den Bayern, ist 2014 ja Meister geworden mit ihnen, war jetzt auch in der Vorbereitung dabei, hat sogar, ist glaube ich mit, bis nach Miami rübergeflogen,
war mit dabei, genau,
und dann kam die Meldung, okay, die Hamburg Towers holen den alten BBL-Routinier Heiko Schafazik zurück und dann ist er vorzeitig abgereist. Ja, also er hat jetzt am Montag, als die Towers gleich zu Gast waren im ersten Spiel, war er gleich Topscorer bei den Towers, aber hat auch wenig Land gesehen, einfach die Quoten waren auch nicht gut wie beim kompletten Team nicht, aber auch ein ja, Heiko Schafazik kommt da glaube ich auch an seine Grenzen. Bei den Towers wird er eine gute Rolle spielen, aber er wäre, wenn dann auch nur als sag's mal wirklich so, als Quotendeutscher wäre er vielleicht in der BBL im Kader gewesen, aber er hätte nicht viel Spielzeit gekriegt.
Ja, wie du hast auch schon gesagt, 35 mittlerweile, auch nicht mehr der Spieler, der mal war. Aber ich finde auch für die Towers ist es eine schöne Verpflichtung. Gerade weil sie jetzt natürlich auch so ein bisschen so ein Aushängeschild haben, in Anführungsstrichen, halt einen Typen, den man kennt in der BBL, ja, den sie jetzt dabei haben, der auch so ein bisschen halt einfach schon weiß, wie diese ganze Erstliga-Hase läuft. Ja, klar, für die Bayern wäre es natürlich, hätte es wahrscheinlich knapp nicht mehr gelangt. Und ich muss immer bei Heiko Schafazik an so ein Instagram-Bild von ihm denken. Ich weiß nicht, hast du ihn auf Instagram? Hast du ihn
mal gesehen? Nee.
Da gibt es so ein Bild, wo er, da steht da so eigentlich nackt im Wald und er verhüllt sich nur ganz notdürftig und steht da dann da so im Wald, da hat er auch noch irgendwas am Bein, irgendwie verletzt oder so. Müsst ihr auf jeden Fall auschecken. Heiko Schafazik auf Instagram, das ist ja wahres Internetgold. Ja, wir werden jetzt sehen, wie es bei den Bayern weiterhin läuft. Natürlich auch gerade mit dem Projekt Euroleague, ob sie da eben ihr absolut erklärtes Ziel erreichen werden. Das Potenzial haben sie absolut. ja, ich bedanke mich bei dir, Fabi, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
sehr gern.
Immer wieder gern. Schauen wir mal, was bei den Bayern so geht, wie es läuft international, wer in der BBL vielleicht doch zum Stolperstein werden kann, außer Alba. Und damit sagen wir Servus, leise zum Abschied und hören uns in den nächsten Wochen wieder.
Thank you and have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.